Aber man muss den Eltern, glaube ich, auf jeden Fall sagen, wie wichtig es ist, dass sie dem Kind alle Chancen geben, weil gerade das Hören ist wichtig für die Sprachentwicklung und für die gesamte Entwicklung eines Menschen. Die Sprachentwicklung ist ja eingebettet in die allgemeine Entwicklung und man soll dem Kind alle Chancen geben, die es bekommen kann. Und daher ist auch wichtig, das Hören zu ermöglichen, die verbale Sprachentwicklung zu ermöglichen, eine Teilhabe im Leben zu ermöglichen.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Hallo, da sind wir wieder mit den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Abrufbar überall dort, wo es Podcasts gibt, mit Bild und Untertiteln, auch gern auf YouTube. Klicken Sie mal rein, schauen Sie sich die diversen Folgen an. So, wir widmen uns jetzt aber unserem heutigen Gast. Sie ist Fachärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten mit Zusatzfacharztausbildung für Stimm- und Sprachstörungen. Sie ist Leiterin der klinischen Abteilung für Phoniatrie, Logopädie an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten der MedUni Wien, AKH Wien. Universitätsprofessorin Doktorin Dr. Doris Maria Denk-Linnert. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen. Natürlich ist das Thema Hören, weil wir bei den Hörgesprächen sind, das Sie ein Leben lang begleitet. Hören ist ein großes Thema bei Ihnen. Was bedeutet Hören für Sie?
Hören ist für mich sozusagen die Grundlage der Interaktion mit der Umwelt, auch des Lebensgenusses. Ich bin sehr selbst akustisch orientiert. Also ich liebe Musik, daher ist für mich das auch ein ganz wichtiger Aspekt des Lebensgenusses. Mit Musik geht alles besser und wenn man das nicht hat, diesen akustischen Input, dann geht es einem deutlich schlechter. Das kann man sicherlich nicht generalisieren, aber das ist irgendwie das Tor zur Kommunikation, das Tor zur Seele, wenn man das ein bisschen schwülstig formulieren möchte. Aber es ist ganz, ganz wichtig und man hat oftmals auch kurz ein Erlebnis nach einer Mittelohrentzündung, dass man einen Tumorkater hat und auf einem Ohr zum Beispiel schlechter hört. Ich kann mich erinnern an eine Opernaufführung mit einem Seromukotympanum, mit einem Paukenerguss. Und da war für mich, das habe ich jetzt gewusst, was die Patienten allein mit so einer banalen Hörstörung eigentlich da erleben, wie störend das ist und wie wichtig ein normales Gehör ist, dass wir als gegeben hinnehmen, wenn es funktioniert. Aber dann muss man wirklich alle Anstrengungen unternehmen, wenn das nicht der Fall ist, dass der Patient oder dass das Individuum wieder gut hört.
Wir haben sie zwar, wir dealen damit jeden Tag, wir verlassen uns einfach auf unsere Ohren, aber wir tun eigentlich wenig dafür, ne?
Ja,
warum ist das so? Warum nehmen wir uns da nicht bei der Nase und lassen uns ein bisschen durchchecken?
Das ist, glaube ich, die menschliche Schwäche, dass alles, was funktioniert, ist gegeben. Und erst wenn es nicht mehr so funktioniert, ist man aufmerksam. Aber ich glaube schon, dass man auf die Ohren aufpassen sollte. Da ist sicherlich Lärm auch ein Thema, sei es Freizeitlärm oder berufliche Lärmexposition. Hier ist Lärm natürlich einerseits wichtig von der Dosis des Lärms, wie viel ist der Schalldruckpegel und auch die Zeit der sozusagen Einwirkung des Lärms, dass man dem Ohr auch Ruhepausen gönnt, dass man Schallschutzmaßnahmen ergreift, also auch in der Freizeit, Popkonzerte, dass man hier Diskothek. Nicht ungeschützt, Diskothek, dass man hier nicht ungeschützt
ist
hineingeht.
So cool, wenn man da
ja, das ist richtig, ja. Es gibt aber sozusagen angepasste Lärmschutzmaßnahmen, also die hübscher vielleicht aussehen oder die individuell angepasst sind, die also von den Frequenzen her auch angenehmer zu tragen sind, weil viele nehmen dann irgendwie einen Oropax oder weil es nicht cool ist aus dem Ohr und das ist natürlich dann gefährlich. Also Lärmschutzmaßnahmen und beruflich auch. Man sieht oft Bauarbeiter, die eben nicht Lärmschutz tragen und das ist leider natürlich dann ein Lärmschaden, der potenziell nicht mehr reversibel ist und da glaube ich auch die Erholungszeit, dass man sich auch dann Ruhe gönnt zwischen der Lärmexposition, ist auch ein Faktum.
Weil Sie jetzt sagen, es ist schon der erste Punkt, Lärm.
Ja.
Was gibt es noch für Punkte?
Sicherlich eine gesunde Lebensführung, also ausreichend Schlaf, das klingt jetzt nach großmütterlichen Ratschlägen, die wahnsinnig langweilig sind.
Aber Sie können es ja belegen, Sie sind ja aus der Materie. Ja,
natürlich auch potenziell Stoffwechselkrankheiten, wenn man sie hat, dass man die gut einstellt, Blutfette, zu Blutzucker und so weiter. Das sind alles Faktoren, also die einer gesunden Lebensführung natürlich dienlich sind und die auch für das Ohr natürlich wichtig sind. Und hier ist also wichtig, vor allem darauf zu achten, dass man weiß, man hat nur zwei Ohren und auf die muss man gut aufpassen.
Ganz, ganz wichtig, ja. Weil Sie sagen Ruhepausen. Was muss man sich denn gönnen, wenn man jetzt wirklich weiß, man hatte einen Tag oder einen Abend, man war auf einem, ich will jetzt nicht sagen ACDC-Konzert, aber wirklich ein Popkonzert. Ja. Da sehnt man sich eh nach einer ruhigen Heimfahrt, aber genügt das schon?
Nein, da würde man dann schon dem Ohr eine längere Ruhepause gönnen. Also zum Beispiel dann nicht wieder mit Kopfhörern
nach Hause fahren.
Mit In-Ears nach Hause fahren. Auch die In-Ears nicht einfach hoch aufzudrehen. Das ist auch für tägliche Beschallung. Es ist ganz klar, man sieht das auch in Studien, dass Jugendliche einfach durch diese sozusagen Beschallung dauernd dann letztendlich auch Hörschäden haben. Das ist ganz wichtig, auch die Aufklärung. Idealerweise wären so Lärm-Dezibel-Anzeigen in Diskotheken oder dass man bewusst wird, wie laut ist es denn hier?
Habe ich noch nie gesehen.
Ich auch noch nicht, aber ich würde mir das wünschen.
Verpflichtend,
das wäre eigentlich das wäre ideal. Also ich meine, wir leben in einer freien Welt, das weiß ich schon, dass man nicht verbieten kann, das jetzt so laut aufzudrehen. Ich aus HNO-ärztlicher Sicht würde mir das manchmal wünschen. Weil wir haben auch teilweise Patienten, die einmal bei einem Popkonzert, bei einem Lautsprecher sitzen und einen Hörschaden mit Tinnitus haben.
Wirklich von einem?
Wenn es laut genug ist und auch die subjektive Empfindlichkeit ist natürlich unterschiedlich oder Vorschädigungen, die schon da sind. Also man muss wirklich aufpassen und Lärm hat natürlich auch noch andere Wirkungen auf den Kreislauf, auf den Blutdruck. Man unterschätzt das total, ja.
Das heißt, sie leiden, wenn sie hören, wieder ausverkauft, 4 Tage Taylor Swift-Konzert. Ja, also, denken sie, oh mein Gott, die Kinder, die
genau,
noch spielen, oder?
Ja, gerade Kinder, wenn sie das ansprechen, die sind ja besonders noch sensibel. Ja,
Jugendliche,
die
keine Ahnung haben, was da eigentlich...
So ist es. Und ich glaube, da ist Information auch einmal ganz wichtig, das Bewusstsein machen. Ich habe eine Broschüre irgendwo mal liegen gesehen und das habe ich total nett gefunden. Laut ist out, ja. Dass man auch vermittelt, es ist nicht nur cool, wenn es so möglichst laut ist, sondern dass es cool ist, auch ein bisschen alert zu sein und auf sein Gehör aufzupassen.
Mhm. Es wertzuschätzen auch.
Genau.
Ja. Aber waren Sie jemals auf einem Pop-Rock-Konzert?
Einmal.
Mit den Vorkenntnissen?
Nein, auch ich muss sagen, ich bin von Natur aus eben sehr lärmempfindlich. Mhm. Und habe das nie, ist ein gewisser Schutzmechanismus. Und ich habe auch nie sozusagen eine laute Umgebung vertragen, wo man nicht miteinander kommunizieren kann. Und ich war einmal mit Lärmschutzstöpseln und habe mir gedacht, das ist nichts für mich. Also ich habe keinen Schaden genommen dadurch. Ja. Aber diese tiefen Frequenzen haben auch in mir irgendwie Unbehagen hervorgerufen. Also rein, es ist nicht das, was ich jetzt für mich mir wünsche.
Angenehm.
Ist nicht angenehm, genau.
Wir sind schon mitten im Thema, oder?
Ja, genau.
Also Ihr Themengebiet ist die Phoniatrie und die Logopädie. Können Sie uns die Begriffe ein bisschen genauer erklären und auch den Zusammenhang mit dem Hören?
Ja, also ich komme, wie gesagt, von der expressiven Seite der verbalen Kommunikation. Und für mich ist die Kommunikation, Stimme, Sprache, Sprechen ganz, ganz wichtig, weil es ist eine typisch menschliche Fähigkeit, verbal zu kommunizieren. Und Phoniatrie ist sozusagen ein Zusatzfacharzt früher, heute Spezialisierung, fachspezifische Spezialisierung für einen HNO-Arzt, eine HNO-Ärztin, 2 Jahre Spezialisierungsausbildung. Und man hat hier dann sozusagen die Themenbereiche, die ganz wesentlich sind, nämlich Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken und kindliches Gehör mit eben Ursachen, Diagnostik, Therapie, aber auch Prävention von Störungen auf diesem Gebiet. Mhm. Und das macht das sehr, sehr abwechslungsreich, weil unsere Patienten sind vom Neugeborenen bis zum Greis, alle Altersstufen, also Kinder, die nicht richtig schreien können nach der Geburt, die nicht schlucken können, der alte Mensch, der Stimmprobleme hat, Hörprobleme hat. Also all das gehört in unseren Aufgabenbereich hinein. Und die Logopädie, das ist sozusagen die Disziplin, die die funktionelle Therapie von Erkrankungen auf dem Gebiet der Phoniatrie macht. Und die Logopädinnen und Logopäden sind unsere Partner, die hier wirklich eine sehr engagierte und sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten.
Eine ganz wichtige Arbeit. Und natürlich ist das alles im Zusammenhang mit dem Hören.
Ja.
Weil Stimme hört man, man kommuniziert.
Ja, absolut. Ohne Hören kann man keine Sprache entwickeln. Das ist schon mal ein großes Thema. Die Früherkennung von frühkindlichen Hörstörungen, angeborenen oder erworbenen Hörstörungen, weil hier sozusagen die Grundlage eines Spracherwerbs liegt, wenn ein Kind hören kann. Wenn es nicht hören kann, dann muss man das möglichst frühzeitig versorgen und fördern, damit Sprache entwickelt werden kann.
Jetzt gibt es ja auch dieses neugeborene Schooling.
Ja.
Das alles hilft natürlich, relativ schnell drauf zu kommen.
Ja.
Hört das Kind oder hört es nicht?
Das ist ganz entscheidend.
Oder hört schlecht.
Genau, dieses SAV-Konzept, das jetzt sozusagen 2017 erneuert wurde. Ursprünglich war ja das Milstädter-Konzept. Heute versuchen wir eben, oder nicht nur versuchen, machen wir flächendeckend ein Hörscreening, beidohrig. Das ist auch ganz wichtig, nicht nur einohrig. Und wir haben also die Ziele 1, 3, 6, also innerhalb des ersten Lebensmonates, hier das Screening zu komplettieren, die Diagnostik bis zu 3 Monaten fertig zu haben und eine Frühversorgung bis zum 6. Lebensmonat einzuleiten. Und das ist sicherlich ganz wichtig. Und hier ist es nicht nur punktuell eigentlich erstrebenswert, einmal diese Diagnostik zu machen, sondern es gibt auch Hörstörungen, die erst im Laufe der frühkindlichen Entwicklung auftreten, sodass man sich wünscht, dass man quasi im Sinne eines Trackings dann auch diese Kinder verfolgt oder noch einmal einen Hörtest macht.
Passiert das jetzt nicht?
Jetzt ist im Mutter-Kind-Pass 7. bis 9. Lebensmonat, aber man würde sich wünschen, hier noch einmal Hörtests hineinzubringen und vielleicht auch ein Sprachentwicklungsscreening, weil ja auch das hier quasi wesentlich ist, was passiert mit der Sprachentwicklung, mit der Sprache. Und es wäre dann auch schön, noch einmal vor Schuleintritt eine Untersuchung zu machen.
Im Kindergarten gibt es, glaube ich, so logopädische
Untersuchungen, teilweise,
wo man dann einen Zettel bekommt, sagt,
genau,
Sie bitte einen Logopäden oder eine Logopädin
auf. Ja, das ist sicherlich auch einmal wichtig, von dieser Seite zu kommen, wenn Sprachauffälligkeiten da sind, weil dann wird natürlich automatisch das Gehör noch einmal überprüft und dann entschieden, wird eine logopädische Therapie erforderlich oder muss man vom Hören her noch irgendwie Maßnahmen setzen.
Ein ganz ein wichtiges Tool für euch eigentlich, oder?
Ja.
Das ist noch gar nicht so lange eingeführt.
Ja, es ist sozusagen 2017 dieses SAV-Konzept und wir hoffen, dass sich quasi die Weiterentwicklung hier so ergibt, dass man das engmaschiger kontrolliert, elektronisch basiert. Wir haben in Österreich von der HNO-Gesellschaft die Arbeitsgemeinschaft Audiologie, die hier auch sehr wirklich engagiert versucht, die Dinge noch weiter zu verbessern und zu aktualisieren und zu modernisieren.
Aber wir sind da wahrscheinlich weltweit eh schon ziemlich tief.
Wir sind nicht schlecht, Welt, ja, natürlich. Ja, das muss man schon sagen, aber wir dürfen uns nicht ausruhen und wir müssen dranbleiben.
Das ist wichtig. Was bedeutet Hören in Bezug auf Stimme für Sie?
Die akustische Rückkopplung, also man hört sich natürlich. Es ist nicht nur allein das Hören, sondern auch die Sensibilität, dass man einen Ton trifft. Das ist sozusagen vor dem Hören noch die Einstellung des Ansatzrohres. Aber das Hören ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Stimme entsprechend funktioniert in der adäquaten Lautstärke. Und es ist oftmals so, dass man auch erst Kinder, die auffällig sind durch eine hyperfunktionelle Stimmstörung mit Knötchen, dass man dann draufkommt in der Abklärung, dass die zum Beispiel ein Hörproblem haben. Das heißt, jede Stimmstörung, jeder Patient mit Stimmstörung wird auch audiologisch abgeklärt. Oder man muss auch Sozialanamnese machen. Wir hatten einmal eine Patientin, die hat eine Stimmstörung gehabt durch Überlastung mit sekundärorganischen Veränderungen, sogenannten Stimmlippenknötchen. Und in der Anamnese, sie hat selber gut gehört, sind wir draufgekommen, dass sie zusammenlebt im Haushalt mit ihrer schwerhörigen Großmutter. Und da war dann sozusagen die Empfehlung, die Großmutter mit Hörgeräten zu versorgen, damit ihre Stimmprobleme sich bessern, zusätzlich zur logopädischen Therapie.
Okay. Also ihr seid auch ein bisschen Dr. House, ihr müsst da schon auch zwischen
ganzheitliche Sicht, oder? Natürlich, wir machen auch eine Anamnese, Berufsanamnese. Es ist ja auch ganz wesentlich, welchen Beruf ein Patient, eine Patientin hat und welche Ansprüche dadurch an die Stimme gestellt werden. Wenn Sie jetzt ein Hochleistungsakrobat der Stimme sind, wie ein Schauspieler und Sänger, dann ist das natürlich viel, viel empfindlicher gegenüber Störungen der Stimme. Stört viel mehr natürlich, schon Kleinigkeiten oder die verminderte Belastbarkeit, nicht nur die Heiserkeit, als wenn jemand keine Anforderung an seine Stimme im Beruf hat. Der nimmt die Dinge oftmals dann hin oder sagt, manchmal kommen die Patienten und sagen, mich schickt meine Frau oder mein Mann, ich will nur wissen, ob was Gefährliches ist, aber die Heiserkeit stört mich nicht. Okay. Es ist natürlich auch wichtig, das zu erfassen, weil man kann mit jemandem, der nicht motiviert ist, ja auch dann nicht eine Stimmtherapie von logopädischer Seite machen, wenn er das nicht selbst will, weil er muss ja dann selber auch etwas tun.
Aktiv werden.
Ja, es ist nicht so, wie man das Auto in die Werkstätte gibt und dann wieder abholt und es funktioniert.
Es ist praktisch und bequem.
Oder Tabletten einnehmen geht auch schneller. Aber die Arbeit an sich selbst ist mühsam, aber sehr lohnend. Und das ist immer wunderschön, wenn man sieht, wenn das funktioniert.
Also, was meinen Sie mit Stimmstörungen alles? Was muss ich da haben, dass ich sage, ich gehe jetzt zu euch hin und lass mich mal durchchecken?
Also quasi der erste Anlaufpartner oder Ansprechstelle ist der niedergelassene HNO-Arzt und der entscheidet dann, braucht der Patient eine quasi Untersuchung an unserer Klinik oder an unserer klinischen Abteilung oder nicht. Stimmstörung ist jetzt nicht nur Heiserkeit. Das ist natürlich ein Kardinalsymptom einer Stimmstörung, aber auch zum Beispiel eine verminderte stimmliche Leistungsfähigkeit, verminderte stimmliche Belastbarkeit, dass jemand sagt, nach einer halben Stunde habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr sprechen, ich habe Missempfindungen in der vorderen Halsregion oder ich kann nicht mehr in die Höhe oder lauter werden. Also das alles gehört zu dem Komplex der Stimmstörung.
Das ist ein großes Thema.
Es ist ein großes Thema, also nicht über das, nur die Heiserkeit.
Ja, genau. Sehr schön. Die Stimme ist Ausdruck des Hörens.
Ja, unter anderem natürlich. Also wenn man sich nicht hört, verändert sich auch die Stimme. Das kann man selber auch testen. Es ist ja auch interessant, zum Beispiel eine Vertäubung macht, dann wird man automatisch lauter und höher. Das ist zum Beispiel für Lehrer wichtig, wenn sie gegen Lärm, Kulisse ankämpfen müssen, dann wird man automatisch höher und lauter. Und das ist natürlich für die Stimme eine vermehrte Phonationsarbeit, unphysiologisch. Und die Gefahr einer Überlastung und entsprechend dann einer Stimmstörung steigt. Darum ist also wichtig, eine ruhige Umgebung, nicht gegen eine Lärmkulisse arbeiten müssen, stimmlich. Und entsprechend eben auch eine physiologische Sprechtonhöhe, nicht zu hoch. Und eben nicht zu laut sprechen, um hier die Arbeit an der Stimmgebung möglichst gering zu halten.
Das heißt, das kann man bei euch auch trainieren dann?
Also bei uns mit logopädischer Therapie, wir behandeln stimmkranke Patienten, aber es gibt sicherlich auch Möglichkeiten prophylaktisch. Logopädinnen bieten das oft auch an, stimmhygienische Beratung. Und auch eigentlich sollte man das in jedem Stimmberuf die Möglichkeit haben, eine Einführung zu bekommen, was mache ich, um eine möglichst physiologische Stimmgebung zu haben? Was darf ich eher nicht tun? Also das Bewusstsein machen der Stimmfunktion wäre sicher erstrebenswert.
Ist ja dieses Räuspern auch nicht optimal.
Das ist auch schlecht, weil das ist, wenn Sie eine Tür zuknallen oder sanft zumachen, ist das auch hier Stimmlippenschluss, Coup de Glotte, wenn das zu stark ist, das ist natürlich auch eine unphysiologische Belastung der Stimmlippen.
Natürliches Hören und Sprechen ist eines der wichtigsten Ziele auch überhaupt in der Cochlea-Implantat-Rehabilitation. Ja. Sie sind ja ganz stark und eng mit Medell jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte verbunden.
Ich habe angefangen, sozusagen mein Einstieg, da war ich eine ganz junge, unerfahrene Assistenzärztin. Meine ersten sozusagen Schritte an der Klinik waren im Cochlea-Implant-Team.
Gleich dort, ja.
Weil ich wurde da hineingesetzt. Ich war begeistert. Für mich hat sich da eine neue Welt eröffnet. Und ich habe gesehen, wie wunderbar diese Möglichkeit für gehörlose Patienten ist, wieder hören zu können. Und es ist natürlich für die Rehabilitation dieser operierten, implantierten Patienten eben auch wichtig, nach der Operation entsprechend eine logopädische Therapie zu bekommen. Also natürlich die richtige Anpassung von technischer Seite, aber auch entsprechend die logopädische Therapie und Förderung.
Jetzt waren Sie damals eine junge Doktorandstudentin und haben die Entwicklung quasi hautnah miterlebt, oder? Haben Sie die Entwickler und Gründer von Medell, die Ingeborg und den Erwin Hochmeier, persönlich kennengelernt?
Ich war natürlich ganz eine junge Assistenzärztin. Ich habe die Frau Professor Hochmeier wohl gesehen. Es war damals, ich war an der Klinik Gurian, aber ich habe keinen persönlichen Kontakt damals natürlich gehabt, außer bewundernd hier still beobachtend das miterlebt. Aber es war für mich also ein total wirklich augenöffnendes Erlebnis, wie ich gesehen habe, was da möglich ist. Ja, das ist natürlich schon eine tolle Entwicklung, wenn man das sieht, wie sich die Technik weiterentwickelt hat, die Erkenntnisse weiterentwickelt haben. Was daraus geworden ist, ist fantastisch.
Am 16. Dezember 1977 wurde das erste Mehrkanal-Cochlea-Implantat an der HNO-Universitätsklinik in Wien gesetzt. Da hat man schon gespürt, das ist was Großes, was da passiert, oder?
Absolut. Also so alt bin ich noch nicht, dass ich damals an der Klinik war, 1977. Aber ich war 1986, also noch ein bisschen weiter. Jetzt sage ich nicht, wie alt ich bin, aber man kann sich's ausrechnen. Aber wie gesagt, also
hat sich ja dann schon viel getan.
Es hat sich da,
77
ja,
bis 86.
Ja, also es ist also wirklich, muss man sagen, eine der tollsten Entwicklungen in der Medizin, dass man hier ein Sinnesorgan zumindest so weit fit macht wieder, oder nicht das Organ, aber das Hören, dass die Leute wirklich Teilhabe haben, akustische Teilhabe am Leben und dadurch auch an der verbalen Kommunikation.
Ist das auch ein Grund, warum Sie das HNO-Fach gewählt haben?
Teilweise. Also meine Motivation, ich kam von der Stimme her, weil ich also von der Musik sehr begeistert bin und für mich auch die Stimme eine ganz wesentliche Ausdrucksform ist. Und ich habe gewusst, dass mein Talent jetzt, mich stimmlich beruflich zu betätigen, nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist. Da habe ich mir gedacht, da möchte ich wissen, ich möchte mich auskennen, wie funktioniert die Stimme, und das war meine Motivation, Medizin studieren zu wollen. Und ich habe Medizin studiert, weil ich wusste, ich will HNO-Fachärztin werden. Und ich würde es wieder machen, muss ich ehrlich sagen.
Es ist auch ein spannendes Bedürfnis, das ziemlich breit ist.
Absolut.
Man weiß gar nicht so viel drüber.
Ja. Es ist sehr vielfältig. Wie gesagt, ein buntes Patientengut, sehr viele interdisziplinäre Vernetzungen, sei es mit Logopädie, aber auch mit anderen therapeutischen Berufen, mit anderen medizinischen Fachdisziplinen, mit pädagogischen Disziplinen, wenn man an die Sprachheilpädagogik denkt oder Gesangspädagogik. Also wir haben sehr, sehr viele Partner und Partnerinnen, und das fördert natürlich, den Blick ein bisschen weiter zu richten und einen Horizont zu bekommen, der ein bisschen über das Medizinische auch hinausgeht. Also eine ganzheitliche Sicht.
Das ist aber wichtig.
Ganz wichtig.
Wenn die sagen, dass das so engmaschig und...
Ja, absolut. Also das ist sehr befruchtend und man lernt jeden Tag enorm viel dazu. Und das ist schön.
Jetzt kommen da sehr viele Patienten.
Ja.
Jeder mit seiner eigenen Geschichte. Sie versuchen zu helfen. Sie haben auch Cochlea-Implantat-Patienten, denen Sie weiterhelfen. Wie ist das? Dieser lange Weg, es ist ja doch ein Weg, den man gemeinsam geht. Und wenn man dann sieht, wenn Sie das erste Mal Musik hören, wie es Ihnen dabei geht, oder selbst musizieren wieder, ja. Was viele ja nicht glauben, was man alles damit dann machen kann.
Es, es ist fantastisch. Also wie gesagt, ich arbeite in der Phoniatrie. Das heißt, ich begleite jetzt diese Patienten jetzt nicht sozusagen von Seiten der Implantation. Mhm. Aber wir haben sozusagen die Möglichkeit, dann auch diese Patienten, wenn wir sie zugewiesen bekommen, zu evaluieren. Oder ich habe in meiner Anfangszeit das hautnah miterlebt. Und das ist wirklich fantastisch, wenn die Leute wieder erzählen, sie können hören. Oder ich kann mich erinnern an einen Patienten, der postlingual ertaubt ist, der in der Bundesbahn als Schalterbeamter gearbeitet hat und der wieder seinen Beruf, den Schalterdienst, ausüben konnte. Und das ist natürlich fantastisch, wenn jemand wieder sozial völlig eingegliedert ist, auch in seinen Berufsalltag. Das gibt sehr viel auch psychische Energie wieder für diese Patienten.
Also schöne Happy Ends haben Sie da schon.
Sicher, ja.
Weil Sie es schon öfters angesprochen haben, heute Musik und Hören.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Für Sie auch persönlich sehr, sehr wichtig. Sie sind leidenschaftliche Sängerin.
Ich bin leidenschaftliche Zuhörerin, Sängerin, nur wenn mir niemand zuhört.
Die Klangqualität ist ja gerade bei Musiker, bei Musikerinnen von entscheidender Bedeutung. Welche Erfahrungen haben Sie denn da?
Wie gesagt, die Stimme selber als Phänomen, vor allem im künstlerischen Aspekt, ist ja nicht nur physikalisch analysierbar und erklärbar. Es ist natürlich, um etwas wahrzunehmen, muss man gut hören. Also das ist ganz entscheidend, weil man einfach, wenn man jetzt eine Hörstörung hat, einfach nicht entsprechend ein Hören der Qualität haben kann. Mhm. Und das ist entsprechend, natürlich merkt man erst, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Und das quasi auch für die Stimmproduktion ist natürlich das Gehör wichtig. Man muss nur mit Sängern sprechen, die jetzt auch einen akuten Infekt haben und jetzt einen Tubenkatar haben, dass das Hören natürlich auch für die Kontrolle der Stimmfunktion entsprechend wichtig ist.
Und die Musiktherapie bei CI-Trägern?
Ja, da habe ich jetzt wenig persönliche Erfahrung damit, aber eine Musiktherapie generell ist natürlich auf jeden Fall, wenn man auch die Studienlage da anschaut, sinnvoll, weil es hängt natürlich auch davon ab, von den persönlichen Vorlieben der Betroffenen. Aber Musik ist sicherlich etwas, was förderlich ist. Wir haben also auch die Musik, zum Beispiel beim Spracherwerb, das Singen von Kinderliedern, das hat auch gezeigt, dass das einen guten Einfluss auf die Sprachentwicklung hat. Und das ist auch hier natürlich bei Cochlea-Implantträgern ganz wichtig, vor allem wenn sie dann selber wieder musizieren können. Also das ist etwas, glaube ich, ganz Berührendes.
Und das sind Glücksgefühle, die Sie vorhin angesprochen
haben. Ja, ja, absolut.
Medell ist ja hier federführend. Aufgrund der Möglichkeit, die Elektroden tief einzuführen, können wesentlich mehr Frequenzen stimuliert werden als bei Konkurrenzprodukten. Wenn man zum Beispiel auf Medell auf der Homepage ist, da gibt es von Dave Brubeck den Song Take 5.
Ja.
Und da gibt es so das Klangerlebnis, dass man hört den Unterschied, wenn die Elektrode tief eingeführt würde, also lange Elektrode und kurze Elektrode, wie man das hören kann. Der Unterschied ist enorm, finde ich.
Nein, das ist fantastisch, wie sozusagen technische Errungenschaften sich dann letztendlich auf das Hörerlebnis auswirken.
Extrem.
Und das ist natürlich, darum ist es ein Meilenstein und ich freue mich schon auf die Zukunft, welche Entwicklungen vielleicht noch im Weiteren möglich sein werden.
Ja,
und
also was haben wir ja vor vielen Jahren gar nicht gedacht, dass es mal so weit kommen kann. Ja. Die Cochlea-Implantatzeit, also die Jahrzehnte, die da jetzt schon das produziert wird in Innsbruck, ist halt spannend. Es gibt ja halt immer noch Menschen, die sagen, warum sollte ich das machen bei meinem Kind? Was raten Sie diesen Eltern, die gerade erfahren haben, ihr Kind ist einseitig ertaubt?
Das ist ein ganz schwieriges,
so eine schwere Entscheidung.
Thema.
Sie sind auch Mama
des
Sohnes. Was könnten Sie diesen Menschen raten? Wir machen den Podcast ja auch für Menschen.
Absolut.
Damit wir sie sensibilisieren für das Thema, damit wir ihnen zeigen, es gibt Hoffnung. Ja.
Also gibt es etwas. Diese Eltern müssen natürlich wirklich interdisziplinär auch aufgefangen werden und beraten werden und mit psychologischem Support, weil das ist natürlich, da bricht eine Welt zusammen. Und das dauert auch einige Zeit, bis man das verarbeitet. Das muss man auch verstehen. Das kann man nicht so auf Knopfdruck sagen, so ihr Kind hört schlecht, auf Wiedersehen. Aber man muss den Eltern, glaube ich, auf jeden Fall sagen, wie wichtig es ist, dass sie dem Kind alle Chancen geben, weil gerade das Hören ist wichtig für die Sprachentwicklung und für die gesamte Entwicklung eines Menschen. Die Sprachentwicklung ist ja eingebettet in die allgemeine Entwicklung und man soll dem Kind alle Chancen geben, die es bekommen kann. Und daher ist auch wichtig, das Hören zu ermöglichen, die verbale Sprachentwicklung zu ermöglichen, eine Teilhabe im Leben zu ermöglichen, im Berufsfeld. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das den Eltern zeigt. Und oftmals auch der Kontakt mit einem implantierten Kind hilft dann, wenn sie sehen, wie funktioniert das in der Praxis. Das, glaube ich, sind dann schon Argumente, die in den Eltern eventuell Misstrauen oder Ablehnung helfen, entsprechend dann zu überwinden.
Haben Sie solche Gespräche auch jemals geführt? Konnten Sie
begleitende Eltern begleiten?
Nein, das vielleicht auch, ich weiß, es ist jetzt nicht Ihr Themenbereich, aber dass man vielleicht auch mithilft?
Ja, absolut. Also wenn wir Kinder sozusagen auffällig diagnostizieren, weil zu uns kommen die Kinder mit einer auffälligen Sprachentwicklung, dann ist es sicherlich wichtig, viel Zeit den Eltern zu geben und sich mit ihnen auseinanderzusetzen und auch ihre Bedenken und ihre Argumente entsprechend auch ernst zu nehmen und auch zu zerstreuen und ihnen zu zeigen, dass es sozusagen einen Weg gibt aus dieser Isolation, weil nicht hören ist ja letztendlich eine soziale Isolation, herauszukommen und dass sie dem Kind diese Chance geben müssen eigentlich. Was heißt müssen? Aber wir wollen halt einem Kind die besten Chancen geben.
Und in Österreich,
und ist das möglich, genau.
Weil Sie gesagt haben, man muss den Eltern Zeit geben. Wie lange sollte man das sich denn Zeit lassen? Weil
das ist individuell.
Ich saß hier und hat gesagt, ganz schnell. Also.
Ja, nein, ich rede jetzt nicht von Monaten Zeit geben, aber wir sozusagen finden es sinnvoll, ein Kind bis zum ersten Lebensjahr, wenn es sozusagen gehörlos ist oder hochgradig hörgestört ist, zu implantieren. Einfach, es gibt eine sensible Phase für den Spracherwerb. Und da soll man sozusagen die Zeit geben, aber jetzt nicht über das erste Lebensjahr hinaus. Ich meinte, dass man nicht sagt, also übermorgen kommen Sie und Sie unterschreiben und dann will ich Ihre Entscheidung, sondern dass man jetzt, das ist ein Zeitraum von Tagen, Wochen, die Eltern begleitet, aber ihnen schon sozusagen klar macht, dass sie jetzt sich nicht Jahre entscheiden können, dann erst, was sie tun, sondern dass sie eine Entscheidung für eine Implantation zum Beispiel innerhalb des ersten Lebensjahres machen sollen, um dem Kind wirklich die bestmöglichen Chancen zu geben.
Dass es dann auch bald zu sprechen
genau, kommt. Genau.
Weil Sie müssen dann weiterarbeiten, die Logopäden? Oder
absolut. Also die Frühförderung, das ist auch ganz entscheidend. Und wir haben gesehen, wie wichtig die Rolle der Eltern auch ist, die Eltern mit einzubinden, auch in diese Frühförderung, in die sozusagen Hörfrühförderung müssen die Eltern mit eingebunden werden. Das hat sich auch gezeigt. Die Engagierte, die Eltern sind auch natürlich die Information und der Bildungsgrad der Eltern spielen auch eine Rolle, aber ganz entscheidend ist, die Eltern hier eingebunden zu haben.
Alle müssen in einem Boot.
Wir sitzen alle in einem Boot. Und es ist hier, es gibt also enorm wirklich engagierte Beispiele in Österreich, wie diese Frühförderung auch passiert, wie auch die Frühförderung zu den Familien hingehen, um hier entsprechend auch schwierigere Bedingungen aufzufangen. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Sie haben gesagt, soziale Isolation
gibt
es aber auch dann bei den älteren Herrschaften. Da beginnt es dann auch wieder.
Das ist auch ganz entscheidend. Also auch zum Beispiel bei einer Stimmstörung im Alter, also bei einer Presbyphonie. Es gibt ja nicht nur eine Presbyakuse, es ist auch eine Presbyphonie. Also eine Stimmstörung bei alten Menschen, die jetzt nicht nur die physiologische Alterung meint, ist das Gehör ganz entscheidend. Und wir versuchen dann auch diese Patienten, wenn es indiziert ist, zu einer Hörgeräteversorgung zu bringen. Es ist auch so, dass Isolation oder auch die Deprivation von Schallanregung auch ein Risikofaktor für Demenz ist. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, auch die älteren Patientinnen dazu zu bringen, aktiv zu sein. Und das Hörgerät ist kein Verstehgerät. Das ist also nicht so, dass man das Hörgerät einmal hineinnimmt und erwarten kann, jetzt ist der normale Eindruck und ich mache Schnipp. Das Gehirn muss sich auch daran gewöhnen. Das Hörgerät hilft nichts im Nachtkästchenladerl, sondern das muss also getragen werden. Da muss man sich gewöhnen. Man muss auch das Gehirn muss wieder lernen, störende Schalleindrücke auch auszublenden, weil das können wir ja. Ich höre auch draußen, dass jetzt die Autos vorbeifahren, aber ich bin fokussiert auf das Gespräch. Und so ist das auch wichtig, dass hier entsprechend auch eine Information der älteren Patienten da ist und dass sie wissen, wie sie ihr Hörgerät auch dann am besten nutzen können.
Da gibt es auch sicher viele Studien, oder? Die ältere Menschen, die nicht gern zum Arzt gehen.
Absolut,
Männer und Frauen.
Ja. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Ja, das ist natürlich, die Frauen sind da eher aktiver. Das ist nicht ein Vorurteil, aber das ist meistens. Und entsprechend natürlich muss man auch familiär, wenn ein Umfeld entsprechend da ist, natürlich ist es besser, wenn die Leute dann auch einen gewissen Kommunikationsbedarf haben. Wenn sie ganz alleine leben, sagen oft viele, warum soll ich ein Hörgerät haben, mit mir spricht ja niemand. Also dass man ihnen aber zeigt, das ist der Weg aus der Isolation und sie haben dann wieder mehr die Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren und Anschluss zu finden. Genau. Ja. Aber das ist wirklich ein großes Thema, auch in unserer Zeit, wo Demenz ein Problem immer größer werdend für die Gesellschaft darstellt. Mhm. Aber das Hören ist ganz entscheidend auch hier.
Also ich sehe schon die Jungen, ja, die Kleinen und dann auch die, ja, Älteren.
Die Älteren und alle eigentlich natürlich immer.
Und die, hören, die dazwischen sind.
Wir alle, ja.
Wir alle. Ja,
wir müssen auf unsere, wenn wir hören dürfen, dann müssen wir auf unsere Ohren aufpassen, damit es auch so bleibt, dass wir entsprechend hören.
Ja, das
können.
Ist ein Es gibt auch ein kostenloses Musiktraining mit Melodia auf Medell, das ich mir auch angeschaut habe. Also wenn Sie da Lust haben, mal reinzuhören, medell.com, fällt mir jetzt auch gerade ein. Studien, gibt es da was Interessantes, was Sie uns berichten können, was gerade aktuell ist?
Jetzt von der Seite sozusagen mit zum Beispiel
Connex hören.
Mit Connex hören ist natürlich von der Sprachentwicklung, dass man weiß zum Beispiel, dass Kinder, die auch mit Musik in Kontakt kommen, im Bereich der Förderung, dass also auch Kinder, die musizieren, entsprechend einen Vorteil haben in der Sprachproduktion, in der Sprachentwicklung. Also dass hier bei hörgestörten Kindern, aber auch bei Kindern in der normalen Sprachentwicklung ist ganz wichtig der akustische Input persönlich. Also nicht jetzt die Kinder vor den Fernseher setzen oder vor dem iPad hinsetzen und sagen, mein Kind hat, das sagen manchmal die Eltern, hat ja genug sprachliche Anregung. Das ist nicht der Fall, sondern es ist die persönliche Interaktion, das Vorlesen, das gute alte Vorlesen, das gute alte Singen mit dem Kind. Das ist ganz wichtig und das Musizieren überhaupt in unserer Gesellschaft, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, diese musikalische Früherziehung, auch dass das auch einen positiven Einfluss hat auf das Hören, bei sowohl sozusagen Kindern, die normal hören, als auch hörgestört sind. Das ist ein, glaube ich, Pluspunkt, den man irgendwie
kann man
bekommen
nur noch
kann.
Sagen.
Genau. Bitte ja, Musik hören, das ist ganz entscheidend. Ja.
Ich glaube, das kommt wieder ein bisschen zurück, dieses
Familienmusizieren. Ja. Ja, so oder auch oder? Zum Beispiel der familiäre Kontext. Das ist auch für hörgestörte Kinder ganz wichtig, implantierte Kinder. Wenn ein Familienverband ist, ich weiß, dass haben nicht alle das Glück, in so einem Familienverband zu leben, aber dass das auch positiv sich auswirkt, weil man gemeinsame Mahlzeiten hat, wo man miteinander verbal kommuniziert, weil natürlich auch der Faktor der psychischen Geborgenheit auch eine Rolle spielt. Also emotional ist das auch etwas, was man nicht vergessen sollte. Also dieses Geborgensein jetzt auch emotional macht viel aus.
Ja, ja. Da ist viel dabei,
ja,
was einem zum Nachdenken anregt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil Sie dauernd von Musik reden, spielen Sie auch ein Instrument oder ist es eher die Stimme?
Nein, ich habe sehr in meiner Jugend, also ist schon einige Zeit her, habe ich sehr gerne Klavier gespielt. Ich habe viel zu wenig geübt aus heutiger Sicht, sondern habe mich mehr dem Genuss hingegeben. Und ich habe also dann im Berufsleben leider nicht mehr regelmäßig geübt und dadurch weiß man, was dann nicht mehr geht und dann spielt man nur Weihnachten und ab und zu einen Schubwalzer, was ein bisschen wenig ist. Aber ich habe dadurch sicher einen sehr aktiven Zugang zur Musik bekommen und habe also Klavierauszüge von Opern am Klavier dann irgendwie mit intensiv studiert und habe also dadurch eine große Liebe auch entwickeln können für die Musikform Oper, aber auch für das Lied, auch Instrumentalmusik. Also ich kann mir persönlich ein Leben ohne Musik schwer vorstellen oder ich bin wie ein Schwamm, wenn ich einmal irgendwie nicht so viel mit Musik zu tun habe, dann sauge ich das wieder auf. Also ich brauche das für mich selbst.
Ist das Erholung für Sie?
Ja.
So wie meditieren?
Ja, ja, also jeder hat seine Form des Zuganges, wie er Erholung hat und ich bin also, wenn ich die Möglichkeit habe, dann höre ich Musik.
Aber klassische Musik?
Ja, also ich meine, teilweise gibt es auch vielleicht ein paar andere Sachen. Ich lerne zum Beispiel von meinem Sohn sehr viel, der hört Rapmusik.
Oh.
Ich sage immer, ich höre mir das auch an, weil ich möchte, ich sage, es ist wichtig, dass ich das auch weiß, dass ich, und dann hört er sich meine Musik an. Also wir haben einen Deal.
Kompromiss.
Wir haben einen Deal und wir hören uns das gegenseitig an. Wenn er auf Konzerte geht, dann sage ich immer no Tinnitus. Also er muss sich zumindest irgendwie ein bisschen schützen, dass er sich irgendwie einen Ohrschutz hineinnimmt. Ich bin nicht dabei, ich weiß jetzt nicht, ob er es tut, aber der fromme Wunsch ist, dass er es tut. Aber
der hat so viel wahrscheinlich miterlebt, wenn die Mama am Abend heimkommt und erzählt.
Das oder? Muss nicht immer das sein, dass man das auch umsetzt, aber ich hoffe es. Ich bin eine alte Optimistin.
Aber haben Sie Ihre Musikbegeisterung dem Sohnemann übertragen?
Nicht unbedingt, also prinzipiell schon.
Gespielt oder ein anderes?
Er hat Klavier gespielt, aber anders in der Begeisterung als ich. Aber jeder hat seinen eigenen Zugang. Ja. Aber er prinzipiell hört Musik und auch Rapmusik ist eine Form der Musik. Aber er geht mit mir auch in klassische Konzerte.
Das finde ich schön, dass ihr das ja. einen Kompromiss gefunden habt. Also Sie entspannen sich über die Musik.
Ja, absolut. Also für mich ist das, ich muss sagen, in meinem Elternhaus hat die Musik auch eine große Rolle gespielt.
Daher kommt die Liebe.
Und ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Mein Vater hat hobbymäßig in einem Orchester gespielt. Meine Mutter hat auch Klavier gespielt. Also es gab immer ein bisschen Musik bei uns zu Hause.
Und gesungen haben Sie nie?
Ja, schon, aber nicht vor Publikum. Ich also habe ein bisschen Gesangsstimme genommen, durchaus. Also die Liebe ist total da. Also ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber ich... Man muss seine Grenzen auch kennen. Wenn ich die Begabung hätte, gäbe es für mich nichts anderes. Aber ich weiß meine Grenzen. Aber es ist wunderschön, sich dafür zu begeistern. Es muss auch ein gutes Publikum geben.
Stimmt. Wenn Sie so auf Stimmen sind, können Sie gut Stimmen auseinanderhalten? Erkennen Sie gut Stimmen?
Teilweise, natürlich gibt es Stimmen, die man erkennt sofort, die also einen hohen Wert der Wiedererkennung haben, wie zum Beispiel Maria Callas oder Agnes Balzer oder hören Sie, Carreras, Domingo, Pavarotti, also die ganz Großen, haben einen hohen Wiedererkennungswert. Ja.
Was oder, ist Ihre Lieblingsstimme? Wen hören Sie am liebsten?
Das ist schwierig, weil man will auch niemanden
muss
ausgrenzen.
Muss kein Sänger sein.
Ja, nein, also es sind natürlich Hörerlebnisse auch damit verbunden. Fritz Wunderlich, den ich nie persönlich gehört habe, den habe ich sozusagen auf Tonträgern gehört. Mein Vater hat ihn persönlich gehört und meine Mutter, ich nicht. Aber ich finde, das ist eine unglaublich hohe Kunst des Gesangs. Natürlich Mirella Freni ist für mich, Agnes Balzer, José Carreras, das war meine Jugend, die ich also erlebt habe. Das sind Stimmen, die enorm viel, natürlich muss man auch die heutigen Stimmen akzeptieren und lieben, lernen und da habe ich durchaus viele Favorites. Also,
ich kann gewöhnen auch, gell?
Ja, es ist, man muss sagen, es waren schöne Zeiten. Man darf also nicht hingehen und sagen, es gibt nichts anderes mehr. Aber es gibt schon epochale Klangerlebnisse, die man dann so in ein Schatzkästlein hineingibt und sagt, das war's, was man jetzt ultimativ irgendwie erwartet hat.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn Sie jetzt an Ihren Job denken?
Generell die Möglichkeit, eine gute Medizin zu machen, auch von der Gesellschaft, die Bereitschaft, dafür Geld in die Hand zu nehmen.
Könnte da auch mehr passieren?
Immer mehr natürlich. Auch eine gewisse Wissenschaftsoffenheit oder keine Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Das ist ein großes Anliegen. Natürlich wünsche ich mir, dass sehr viel mit Artificial Intelligence uns helfen wird. Zum Beispiel eine Befundsicherheit. Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Arzt, eine Ärztin ersetzt werden kann, aber dass man eine sozusagen bessere Befundung oder auch eine sozusagen bei weniger Erfahrenen eine Hilfestellung durch Artificial Intelligence geben kann.
Passiert das jetzt schon?
In der Praxis jetzt, in der HNO noch nicht, aber man könnte in der Dermatologie zum Beispiel, dass man... wenn man tausende Befunde eingibt, jetzt eine Früherkennung von bösartigen Tumoren dadurch leichter möglich ist. Aber nicht quasi als Ersatz für den Arzt,
nein, aber,
als Hilfestellung. Ist teilweise in der Onkologie in der HNO
also
passiert sowas.
Bei mir war das jetzt
ja,
so.
Genau.
Wurde die künstliche
Radiologie, genau. In der HNO-Onkologie gibt es Beispiele, in der Phoniatrie versucht man zum Beispiel auch morphologische Befunde, wenn man entsprechend viele dann einspeichert, auch hier eine Früherkennung auch in der Laryngologie vielleicht zu verbessern.
Also das wäre ein Punkt.
Das wäre ein Punkt. Dann Stammzellforschung. Ich meine, das wäre ideal, wenn man zusätzlich zu einer Implantation vielleicht irgendwelche Haarzellen wieder wachsen lassen kann. Das wäre natürlich auch ein Faktor, der eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass die Dinge oftmals nicht entweder oder sind, sondern dass man viele unterschiedliche Puzzlesteine dann zu einem Bild zusammenführen kann.
Das klingt unheimlich schön, ja. Ja. Viel Erfolg weiterhin.
Vielen herzlichen Dank.
Danke vielmals für Ihr Engagement und alles Gute.
Danke für die Einladung.
Wenn Sie Interesse haben an weiteren Hörgesprächen, dann bitte klicken Sie rein. Sinnvolles aus dem Leben, überall abrufbar. Und ich bedanke mich sehr für Ihre mitfühlende Art, auch wie Sie an die Dinge rangehen. Also ich glaube, dass es sehr schön ist, von Ihnen behandelt zu werden.
Sie ist ganz lieb, die Begeisterung ist immer
ja,
da.
Und das spürt man bei Ihnen total. Und das finde ich super. Bitte behalten Sie sich das.
Danke.
Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Danke für dieses Hörgespräch. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit Ihnen. Wiedersehen, wieder.
Vielen Dank.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Viele. Es ist schwierig, sich zu entscheiden. Aus privater Sicht war das der erste Schrei und die ersten Worte meines Sohnes. Sonst habe ich viele wunderschöne Hörerlebnisse in Oper und Konzertsaal. Wenn ich eines herausnehmen muss, ist das der Tod des Marquis Posa in Don Carlo, der sozusagen, wenn dann die Flöte ins Spiel kommt, so emotional ist, dass ich dann ein Taschentuch brauche. Ich gebe es zu, immer noch nach dem 50. Mal hören.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Die Welt des Hörens ist unglaublich faszinierend. Wir nehmen sie ja selbstverständlich an, wenn wir sie haben. Aber tun Sie alles, um das Gehör zu erhalten und gehen Sie nicht leichtfertig damit um.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Aus der Sicht, sozusagen als HNO-Ärztin, hätte ich alles unternommen, um einen Zugang zum Hören zu bekommen. Also ich hätte mich wahrscheinlich einer Cochlearimplantation unterzogen, wenn ich gehörlos gewesen wäre. Aber das Leben wäre um vieles schwieriger gewesen und man hätte kämpfen müssen. Aber man wächst vielleicht mit seiner Aufgabe.